Gleich mal die Frage an dich. Wie geht's dir gerade mit dem Gebet? Welche Erfahrungen machst du? Sind es eher positive Erfahrungen? Ist es eher gerade zäh? Erlebst du Gebet als eine wertvolle Zeit? Wie viel Zeit nimmst du dir überhaupt fürs Gebet? Beten. Wenn wir versuchen zu beschreiben, was ist Gebet, was würdest du sagen? Gebet ist etwas Intimes. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Es geht um Zwiesprache zwischen ihm und mir, Beziehungspflege. Beten schafft Nähe zu Gott. Ich finde beides wichtig, das persönliche Gebet, Gott und ich, wir zwei allein. Aber dann auch das öffentliche Gebet, wie hier im Gottesdienst. Beides ist wichtig. Und noch was finde ich wichtig, viele beten am liebsten frei mit ihren eigenen Worten. Andere nehmen lieber ein vorformuliertes Gebet, zum Beispiel so ein Psalm, wie wir gerade gebetet haben. Was ist besser? Falsche Frage. Beides ist wichtig. Ich möchte mit euch einen Text anschauen. Da kommen die Jünger zu Jesus und fragen, Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Scheinbar will auch Beten gelernt sein. Jesus antwortet ihnen, wie geht Beten? Seine Antwort steht in der Bergpredigt. Verse aus Matthäus 6, die vielleicht dein Gebetsleben revolutionieren können. In der Basisbibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit die richtige Einstellung beim Beten. Zuerst sagt Jesus, wie es nicht geht. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Es gab sie damals und es gibt sie heute, die Scheinheiligen, die Heuchler. Jesus hatte damals die Pharisäer und Schriftgelehrten vor Augen, ganz oft hat er sie so bezeichnet. Die nimm dir nicht zum Vorbild, so sagt er. Warum? Wie sieht ihr Gebet aus? Ihr Motto, sehen und gesehen werden. In Synagogen, auf öffentlichen Plätzen und Straßen stellen sie sich hin und protzen mit ihren tollen Worten. Ich denke, das kennen wir alle. Beim öffentlichen Beten besteht die Gefahr, dass jemand zeigen möchte, wie toll er formulieren kann. Damals waren Gebetszeiten festgelegt, morgens, mittags, abends. Als guter Jude macht man das so. Und diese Gebetszeiten wurden auch dann eingehalten, wenn man unterwegs war. Daher war es gar nicht so selten, jemanden zu sehen auf öffentlicher Straße, der betet. Aber da hinein mischt sich ganz schnell ein anderes Motiv. Ich will bewundert werden. Vielleicht kann man den Pharisäern und Schriftgelehrten positiv unterstellen. Sie hatten eine missionarische Absicht. Andere erinnern, guckt mich an, ich bete, also dann beten sie hoffentlich mit, machen bei den Gebetszeiten mit. Doch Jesus sagt, dazu ist Gebet nicht da. Gebet ist nicht Mission, sondern Beziehungspflege mit deinem Gott. Zu leicht wird aus einem aufrechten Beter ein prahlender Beter. Wenn jemand durch tolle Worte Eindruck schinden will, dann lenkt der andere von Gott ab und stellt sich selber in den Mittelpunkt. Und dann bist du ein Heuchler. Gebet als Show hat weniger mit Glauben zu tun, sondern mit Geltungssucht. Keine gute Tat, sondern so Jesus eine Schandtat. So einer hat seinen Lohn schon gehabt. Sein Lohn ist der Applaus seiner Bewunderer, das Schulterklopfen, toll, wie du beten kannst. Aber Gott applaudiert nicht. Keine himmlische Anerkennung, sondern nur die irdische. Und den nimm dir nicht zum Vorbild, so Jesus, denn er hat nicht verstanden, um was es beim Beten geht. Wie geht Beten aber richtig? Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesu Rat bete im Verborgenen. Mach kein großes Gehabe draus, häng's nicht an die große Glocke, sondern zieh dich zurück in deine eigenen vier Wände. Aber nicht mal Familienmitglieder sind ein geeignetes Forum für deine Gebete. Noch mehr ins Verborgene, hinter die verschlossene Tür. Zur Zeit Jesu bestanden die einfachen Häuser aus genau einem Raum. Und nur eine einzige Kammer in diesem Raum gab es, zu der gab es eine Tür. Und die war abschließbar. Es war die Vorratskammer. Die hatte auch kein Fenster. Keiner konnte rein und du auch nicht rausschauen. Genau der richtige Ort fürs Gebet. Gott will meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Damit sagt Jesus nichts gegen Gebetsgemeinschaften im Hauskreis zum Beispiel oder gegen das Gebet in der Familie, abends beim ins Bett bringen oder am Tisch. Er sagt auch nichts gegen öffentliche Gebete im Gottesdienst. Jesus hat ja ganz oft im Synagogengottesdienst mitgebetet. Aber er gibt zu bedenken, vor Publikum steht jeder Beter in der Gefahr, sein Gebet für sein Ansehen zu missbrauchen. Darum die Frage an dich. Stehst du in der Gefahr? Betest du so, dass du bewundert werden willst? Im Verborgenen beten, da sehe ich mich selber besser. Da muss ich nicht drauf gucken, wer ist neben mir. Vor wem muss ich was vormachen, was vorspielen. Da wird mir bewusst, wer ich bin, wie es um mich steht, wie meine Beziehung zu Gott ist. Und auch, wie sehr ich geliebt bin von ihm. Wie er mich sieht. Und da kann ich mich fallen lassen, ehrlich werden, Schuld aussprechen. Die Dinge des Alltags Gott übergeben, Sorgen und Nöte loslassen und so weiter. Hannah Hümmer, die ehemalige Leiterin der Christusbruderschaft, vergleicht die Stille, die Zeit mit Gott, mit dem Stimmen eines Saiteninstrumentes. So eine Geige oder auch eine Gitarre wird nach der A-Saite gestimmt und wenn diese A-Saite rein im Klang ist, kann man die anderen Saiten im richtigen Verhältnis zu ihr stimmen. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann kann er mein verstimmtes Leben, meinen verstimmten Tag, durch die Begegnung mit ihm zu einem klaren Ton bringen. Alle Seiten meines Lebens, meine Ehe, mein Beruf, meine Familie, was mich sonst so alles beschäftigt, kann er stimmen. Fand ich einen richtig schönen Vergleich. Und dabei kommt es gar nicht mal so sehr auf die Dauer an, so wie lange ich bete, auf die Quantität, sondern auf die Qualität. Ein paar Minuten können manchmal kostbarer sein als eine verträumte Stunde. Ein anderer Vergleich. Stille ist wie ein Bogen. Wenn der Bogen gespannt wird, fliegt der Pfeil in eine klare Richtung. Und die Linie des Tages, das Ziel wird deutlich. Stille vor Gott ist wie so ein Gespanntwerden. Gebet ist keine Leistung, sondern das Einssein mit Jesus. Gespannt werden, es kommt darauf an, dass wir ihm in die Augen schauen. Dass wir seinem Blick begegnen. Und so redet er mit uns. Und so einen Beter lobt Jesus. Und ihm verspricht der Lohn. Was ist denn dieser Lohn? Sicher nicht die Gebetserhörung. Wenn du ins stille Kämmerlein gehst und betest, dann erhöre ich dein Gebet. Nee, kein Automatismus. Das ist ganz falsch. Der Lohn, den Jesus verspricht, ist schlichtweg das Reich Gottes. Aber da stelle ich mir doch die Frage, gibt's denn nichts? Gibt's nichts, womit ich Gott doch irgendwie beeinflussen kann? Gibt's da keinen Trick, dass er mich erhört? Dass er mein Gebet vielleicht auch schneller erhört? Jesus redet weiter in der Bergpredigt. Plappert nicht vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jesus warnt davor, Gott anschubsen zu wollen. Viele Worte, um bei Gott anzukommen, viele Worte als Zaubermittel, um Gott willig zu stimmen. Man hat es bei Heiden beobachtet, viel Geplapper, viele Worte, denn sie wollen ihre Götter überreden. Und wenn die Gottheit dann unnachgiebig ist, dann müssen die Beter mit viel Kunst und auch Spezialkenntnis ausdauernd beten. Das ist Gebet als Machtkampf. Wer gewinnt, du Gott oder ich? Es ging darum, möglichst eine Formulierung zu finden, die diesen Gott überzeugt, dass er gnädig ist. Mit treffenden Worten will ich ihn für meine Sache gewinnen. Oder auch Gott mit so viel Worten bombardieren, dass er endlich hört. Aber Jesus sagt, Mensch, was für ein Bild hast denn du von Gott? So ist doch Gott überhaupt nicht. Unser Gott ist doch unser Vater, nicht unser Gegner. Den müssen wir doch nicht überreden. Unser Vater weiß doch, was du brauchst, noch bevor du den Mund aufmachst. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Stimmung unseres Gottes zu verändern. Er ist doch schon längst uns gewogen. Er liebt uns doch. Ja, spätestens seit Jesus ist das klar. Und er will uns noch viel, viel mehr schenken, als das, um was wir bitten. Frage, wozu dient Gebet eigentlich, wenn Gott schon alles weiß, was du bitten wirst? Gott will mit mir in Kontakt sein. Er hört mich einfach gerne. Darum soll ich beten. Und ich kann ihm im Gebet mein Vertrauen ausdrücken und seine Gegenwart erfahren. Die Frage bleibt, hast du so ein positives Bild von deinem Gott, von deinem himmlischen Vater? Vertraust du ihm? Glaubst du, dass er weiß, was du brauchst in deiner Situation? Und glaubst du ihm auch dann noch, wenn er dein Gebet nicht erhört oder auch anders erhört? Soll denn wirklich sein Wille geschehen? Und traust du ihm sogar zu, dass er noch etwas viel Wunderbareres macht, wenn er nicht so handelt, wie du es dir wünschst? Dein dich liebender Gott hat Gutes für dich im Sinn. Und das lass dir immer wieder gesagt sein. Er hat Gutes für dich im Sinn. Aber was er nicht will, ist ein Machtkampf. Du gegen ihn. Und Jesus geht es hier um unser Herz. Welche Einstellung, welche Beziehung habe ich eigentlich zu diesem Gott? Vater, so dürfen wir sagen. Und deswegen Eindämmung der vielen Worte, keine Inflation der Worte. Nicht jedes Anliegen zigmal wiederholen. Der verstört's beim ersten Mal. Und was ich auch ganz oft schon bei Gebetsgemeinschaften erlebt habe, nicht den Namen Gottes zigmal wiederholen. Herr, 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 Herr. Braucht's alles nicht. Gott gefällt ein schlichtes Gebet. Und kein manipulatives Gebet nach dem Motto, viel hilft viel. Frage an dich, wer ist dein Gott für dich? Welches Bild hast du von ihm? Gegner oder Vater? Und stehst du in der Gefahr, endlos zu plappern? Machst du gezielt Wiederholungen? Das ist Heidenkram. Benutzt du viele Worte als Druckmittel? Funktioniert nicht. Kannst du sein lassen. Völlig falscher Ansatz. Formulierst du absichtlich toll? Betest du besonders laut? Betest du besonders inbrünstig? Beeindruckt Gott nicht. Falsch. Was zählt? Wir beten hingegeben. Das ist es. Und jetzt sagt Jesus, beten geht so. Ich habe da was für dich. Er gibt seinen Jüngern Worte. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Du kennst dieses Gebet. Ein vorformuliertes Paradegebet. kurz und knackig und trotzdem alles ist drin. Ich will jetzt nicht zu jeder Einzelheit von diesem Vaterunser was sagen, aber ich möchte ein paar Hinweise geben und ich will dir Lust machen, selber entdecken. Der Anfang, die Anrede, Vater, ist das erste Wort, Vater, unser im Himmel. Du darfst Gott mit Vater anreden, ganz vertraut und persönlich. Wir beten als Kinder Gottes. Auf der anderen Seite immer wieder klar machen, wer ist denn das? Das ist der heilige Gott. Und das sich bewusst machen. Der heilige Gott, ich darf mich im Gebet der Herrlichkeit Gottes nahen. Ich betrete heiliges Land. Bevor ich Gott mein Herz ausschütte mit meinen Bitten, darf ich mir erstmal seiner Heiligkeit und Herrlichkeit bewusst werden. Gott loben, ihn aus Dankbarkeit loben, aus Freude, weil er der allmächtige, große, herrliche ist und mein Vater. Wow. Es gibt ein Lied, mutig komme ich vor den Thron, einem Betungslied, Lobpreis. Gott, mein Vater, jetzt ist Zeit für uns. Du, der Allmächtige, nimmst dir Zeit für mich. Ich bin willkommen. Und am Ende des Vaters Unsers ist nochmal so ein Block, ein Abschnitt, wo wir unseren Vater loben. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sagen es ausdrücklich, du bist Herr und dich mache ich groß. Ich gehöre zu dir, zu deinem Reich. Ich rechne mit deiner Kraft in meinem Alltag. Ich preise deine Herrlichkeit und ich kann nicht mehr aufhören. Und zwischendrin ganz viele Bitten. Sechs Bitten. Und da kommt kein Dank, kommt keine Klage, es sind sechs Bitten. Formulierungshilfen, wie soll ich beten, da hast du. Drei Bitten beginnen mit dein. Hier geht es um Gott, um seine Ehre, um sein Reich, um seinen Willen. Wie tragen wir zu seiner Ehre bei? Zu seinem Reich? Zum Geschehen seines Willens. Die anderen drei Bitten sind geprägt von dem Wort uns, unser. Hier geht es um unser Brot, um unsere Vergebung und Vergebungsbereitschaft, um unsere Versuchlichkeit. Und wenn man jetzt diese sechs Bitten ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, die ersten drei Bitten, die behandeln Gottes Sache. Das, was er mit mir zusammen vorantreiben möchte, das ist Gottes Herzensanliegen. Dass Menschen ihn ehren, seinen heiligen Namen. Dass Menschen zu ihm finden, zu seinem Reich gehören. Dass Menschen seinen Willen tun. Und das will er erreichen durch mich. Bei den anderen drei Dingen, da geht es um die Voraussetzungen bei mir, damit ich als Christ mich für Gottes Sache investieren kann. Und hier gehen wir den Weg vom täglichen Brot, das sind die äußeren Lebensumstände, aber nicht nur Nahrung, sondern auch Kleidung, Dach über dem Kopf, Freunde, das alles steckt im Brot drin. Ungetrübte Beziehungen zu meinem Nächsten. Vergebung bekommen und Vergebung weitergeben. Bis hin zur Bewahrung vor Not, vor allem vor der Versuchung, aus lauter Leid von Gott loszulassen. Wenn ich mir über die drei Dinge keinen Gedanken machen muss, dann bin ich voll einsatzfähig für Gottes Sache. Wenn ich die Gott anvertrauen kann und sagen, weil du kümmerst dich drum, dann kann ich mich kümmern um Gottes Sache. Wenig Verse später sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere schenkt er euch. Das ist genau das. Das ist der Aufbau vom Vater Unser. So viel für dich als Appetitmacher. Vielleicht hast du Lust bekommen, dich mal intensiver mit Gebet zu beschäftigen und vor allem mit dem Vater Unser. Guck dir doch in der nächsten Woche diese sechs Bitten mal genauer an. Da gibt es viele Schätze zu heben. Manches scheint uns total beim ersten Mal verständlich. Anderes ist echt herausfordernd. Viel Freude dabei. Beten. Jetzt haben wir über das Gebet geredet und jetzt lasst uns auch tun. Wir beten. Zuerst hören wir das Vaterunser als Lied. Dann bete ich einfach mit meinen Worten. Und abschließend lasst uns unsere Gebetszeit mit einem gemeinsam gesprochenen Vaterunser.